Und ich wollte einfach mal zu Fuß erleben, also die Ausmaße der Alpen.
Und vor allem, was ich aber auch sehr, sehr cool finde, ist, dass du es halt eben alleine als Frau gemacht hast.
Und das willst du jetzt alleine mit Hund machen? Und ich habe mir so gedacht, ja. Ja, und du willst jetzt diesen Berg machen und wo ist denn dein Bergführer? So halt, auf diese Art und Weise. Also super unterschwellig. Genau, und natürlich, ich muss zugeben, ich hatte eine Angst vor Bären.
Wow, das haben wir heute alles gemacht.
Dann hätte ich halt die ganz bekannten Wege einfach so abgelaufen und so sind wir in Gegenden gekommen, von denen ich keine Ahnung hatte, dass die existieren. Also an unglaublich schönen Seen vorbei. Es ist keine Alpenüberquerung mit Hund, sondern eine für den Hund.
Nadine, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo, ich freue mich auch total, Gast zu sein bei dir. Ich kenne ja viele deiner Folgen und jetzt selber hier zu sein, ist total cool.
Sehr schön. Und du bist auch noch in meiner alten Wahlheimat, Garmisch-Partenkirchen. Da lebst du seit einigen Monaten. Meine Zeit dort ist schon seit einigen Jahren vorbei, aber ich fahre nächste Woche tatsächlich dran vorbei nach Innsbruck und ich freue mich schon sehr. Und ja, wie geht's dir da unten? Wie ist es, da angekommen zu sein?
Ja, es ist super. Also ich muss sagen, also diese Entscheidung hat sich ja total lange in meinem Leben hingezögert. Ich wollte schon seit Ewigkeiten rausziehen aufs Land. Und dass es jetzt soweit ist, ist irgendwie eine total schöne Fügung. Und wenn ich jetzt hier so aus meinem Wohnzimmerfenster rausgucke, sehe ich die Zugspitze. Und das ist natürlich der perfekte Ort für Ralfi, meinen Hund und mich, mitten in den Bergen jetzt endlich zu sein. Immer.
Ja, sehr schön. Und über Ralfi und dich und über die Berge sprechen wir heute ganz ausführlich, denn du hast ein Buch mitgebracht und ein sehr cooles Buch, muss ich sagen. Also ich hab's gelesen. Es geht um eure Hüttenwanderung über deinen Podenco, über deinen Hund, den du in Portugal getroffen hast, mitgenommen hast und mit dem ihr ganz, ganz viel in Europa erlebt habt, aber hier hauptsächlich über eure Hüttenwanderung. Erzähl mal, also du bist ja, in deinem Buch schreibst du ja, du bist mit Hunden aufgewachsen. Ich glaube, zwei Hunde waren es. Hast dich aber nie so richtig, ich weiß gar nicht, wie du es geschrieben hast, aber du warst nie sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Hund ist. Du wolltest immer irgendwie einen haben, aber es ist halt eben, das Leben spielt ja auch irgendwie so ein bisschen eine Rolle. Irgendwann hast du gesagt, so jetzt ist der Moment, ich kann es mir irgendwie erlauben. Was ist da so in dir vorgegangen? Was war der Moment?
Ja, genau. Ich bin mit zwei Hunden aufgewachsen und das war super schön. Also es war, ich glaube, das hat mich in meiner Kindheit sehr geprägt, einfach auch die Verantwortung für zwei Tiere zu haben und der Austausch mit den Tieren, die Verbindung, das war sehr wertvoll. Und ja, dann habe ich studiert und war viel im Ausland unterwegs. Und habe eigentlich nie so richtig zur Ruhe gefunden, weil ich immer dachte, okay, jetzt geht's wieder auf und jetzt fliege ich nach Afrika, nach Lateinamerika, Asien und sonst wohin. Und das war auch eine super gute Zeit. Und dann hatte ich irgendwann aber das Verlangen danach, mich doch wieder an ein Tier zu binden. Und das fiel auch damit zusammen, dass ich mich komplett selbstständig gemacht habe als Journalistin. Das war 2020 und dann war so meine erste Reise nach Portugal. Ich dachte mir, okay, jetzt bist du frei, du kannst von sonst wo aus arbeiten, fliegst du nach Portugal und verbindest das vielleicht auch mit der Suche nach einem Hund. Weil die Tierheime in Deutschland waren halt total leergefegt, was ja super positiv war. Wegen Corona haben sich ja viele Hunde geholt und da hatte ich kein Glück und deswegen dachte ich, okay, Portugal wird es sein. Und dann, dann bin ich ins Tierheim gefahren und habe den Ralfi gesehen. Der hieß damals noch Ralf ohne I. Das I habe ich da noch hinzugefügt. Ein sehr witziger Name, aber ich hatte so das Gefühl, dieser Hund bleibt immer Ralf oder jetzt eben Ralfi, weil das war damals, also er ist auf der Straße aufgegriffen worden, war dann in der Tötungsstation und wie der Name schon sagt, bleiben die Hunde da um die zwei Wochen und wenn sie nicht abgeholt werden, werden sie getötet. Und Ralfi hatte das Glück von dem Tierheim, in dem ich ihn dann adoptiert habe, gefunden worden zu sein oder mitgenommen worden zu sein. Er war einer der Auserwählten, die es halt geschafft haben, rausgeholt zu werden. Und da hat er eben seinen neuen Namen bekommen und dann dachte ich, okay, das ist für ihn so ein Neuanfang und der setzt sich bei mir jetzt einfach fort. Ja, und dann war das einfach, es war wunderschön, ihn zu treffen und ihn aus 800 Hunden in dem Tierheim quasi auszuerwählen. Aber gewissermaßen habe ich das Gefühl, dass es fast andersrum war, weil ich wusste ja nicht, welchen Hund ich nun haben will. Ich hatte keine besonderen Vorstellungen. Er sollte halt mittelgroß sein und irgendwie sportlich. Und es hätte auch jeder andere Hund oder viele andere Hunde quasi werden können. Aber dann hat mir die Dame vom Tierheim den Ralfi mitgegeben und dann sind wir spazieren gegangen und dann war da irgendwie schon so eine Verbindung. Und als wir uns dann verabschiedet haben, waren wir beide super traurig. Also er stand dann am Zaun und ist mir sogar, als ich mit dem Auto weggefahren bin, noch am Zaun entlang hinterhergelaufen und ich habe geweint und dann war das so, okay, gut, Ralfi, ich glaube nicht, dass es ein anderer Hund sein kann als du. Ja.
Ja. Also sehr, sehr cool. Also ich meine, das ist halt einfach eine sehr, ich meine, das ist eine so große Verantwortung, die man, den großen Schritt für viele, das wissen ganz viele und irgendwann treffen die dann irgendwie eine Entscheidung so, oh, das war irgendwie eine falsche Entscheidung und dann geht der Hund wieder zurück ins Tierheim, was ja ganz, ganz schlimm war, ist ja gerade aktuell auch der Fall, diese Nach-Corona-Welle. Für viele, viele Hunde geht dann wieder zurück, aber es ist der Moment, sich für ein anderes Lebewesen zu entscheiden, ist ein sehr, sehr großer und wichtiger. Und ich kann dir sagen, ich meine, in deinem Buch schreibst du ja auch, dass für dich die Mutterrolle keine Rolle mehr spielt, also dass du halt gesagt hast, also du willst keine Kinder. Und ich habe ein Kind seit einem Jahr und ein Hund ist eine viel größere Verantwortung oder Einschränkung im Leben als ein Kind.
Wow.
Deswegen ist es, also so sehe ich das, weil du mit einem Hund viel eingeschränkter im Reisen bist. Du kannst ein Kind eigentlich fast überall hin mitnehmen, außer zu Adults-Only-Hotels. und die Hüttenwanderung, darüber sprechen wir ja gleich auch, ist ja auch eine große Challenge gewesen, das in irgendeiner Art und Weise so zu planen. Weil viele Hütten und Hotels ja einfach Hunde einfach nicht erlauben. Also deswegen sage ich nur, man muss sich halt schon sehr, sehr krass Gedanken machen und das durchdenken. Und ich finde, ein Hund darf niemals eine spontane Entscheidung sein, weil man sich gerade danach fühlt, weil das unfair gegenüber dem Hund ist.
Ja, total. Also da würde ich auch gleich gern nochmal was zu sagen. Das sehe ich ganz genauso. Ein Hund ist eine riesige Verantwortung. Klar, ich habe keine Kinder, aber ich sehe es bei meiner bei meinen Brüdern, die haben Kinder und klar, das ist auch riesig. Ich finde, beides ist riesig, beides ist sollte eine relativ durchdachte Entscheidung sein. Also ist jetzt mal meine Meinung. Und vor allem bei Hunden, es ist, die Versuchung ist groß, sich einen Hund zu holen und es mal auszuprobieren, aber ein Hund ist nicht da, um ausprobiert zu werden. Ein Hund ist einfach eine Verpflichtung und er gehört dann eigentlich zur Familie. Also dieses Bewusstsein sollte dann wirklich zu einem durchsickern. Und ich glaube, dass viele Menschen das auch wirklich so sehen. Aber wieder andere tendieren dazu, den Hund dann doch wieder zurückzugeben. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache. Also ich möchte da niemanden verurteilen, aber ich glaube, dass wenn man sich wirklich vorher sehr alle Punkte überlegt, also es fängt ja schon an bei den Kosten. Es ist ja nicht nur Futter. Es ist ja die ganze Ausrüstung, Leinen, dann Tierarztkosten können ja auch total explodieren. Kommt drauf an, was der Hund vielleicht für chronische Krankheiten auch entwickelt und so. Ich habe halt für Ralfi extra eine Hundeversicherung abgeschlossen, so eine Gesundheitsversicherung. Also die deckt wirklich alles ab und nicht nur OP, weil ich mir denke, wenn mit dem Hund irgendwas Gravierendes ist, ich würde ja mein letztes Hemd für ihn geben und das letzte Hemd, das brauche ich vielleicht auch selber noch zum Überleben. Deswegen ist so eine Versicherung natürlich eine coole Sache, weil die da die Kosten abdecken und man kann dann wirklich alles geben für den Hund, dass er wieder gesund wird. Und dann ist ein Hund hat natürlich auch eine Lebensspanne von, sag mal um die 13, 14, 15 Jahre. Mein erster Hund ist sogar 18 Jahre alt geworden. Das war so ein kleiner, widerstandsfähiger Terrier.
Desto kleiner, desto älter, ne?
Ja, genau, das spielt ja schon rein. Und wahrscheinlich auch, wenn Hunde nicht ganz so krass überzüchtet sind, kann auch sein, dass es halt sich positiv auswirkt. Also das ist aber super individuell. Und also ganz wichtig ist natürlich auch, halt der Ort, wo man den Hund herbezieht sozusagen, weil man kann da auch sehr schlimme Fehler machen. Also einen Hund irgendwo aus einer undefinierten Online-Quelle zu bestellen, ist halt natürlich extrem schlimm. Also das kann, es ist für den Hund, für den Welpen jetzt super schlimm, für seine Mutter, es gibt ja wirklich so Vermehrer, die diese Hunde über ihre Hündinnen quasi richtig ausbeuten und die Welpen produzieren lassen, um sie dann zu verkaufen. Aber die Hunde werden, die Welpen werden nicht sozialisiert, die Hündinnen werden nicht gut versorgt und das sind dann so richtige Produktionsmaschinen, die dann irgendwann abgestoßen werden und das ist total tragisch. Deswegen halt total gut informieren, wo man den Hund herholt. Entweder halt von einem wirklich guten, renommierten Züchter oder natürlich, also ich befürworte ja die Adoption eines Hundes jetzt entweder in Deutschland, da gibt es ja super viele Tierheime, die jetzt wieder gut gefüllt sind leider, oder wirklich im Tierschutz und da auch natürlich darauf achten, wo, also auch nicht überall geht das mit rechten Dingen zu. Ich kann Dogs of Portugal empfehlen, die sind super, also da habe ich ja einen Ralfi auch her, das ist so eine Organisation, die so zwischengeschaltet ist zwischen Tierheimen und zwischen den Menschen, die einen Hund adoptieren will. Und die vermitteln international und auch das Tierheim ist ein Wahnsinn. Ich war da ja dann ganz oft, also 7-mal war ich, ich habe es mitgezählt, 7-mal, bevor ich dann den Ralfi mitgenommen habe. Und die Hunde, denen geht's super, die werden geliebt und umsorgt und haben da auch Freilauf und so. Also die sind nicht in so Betonzwingern, sondern die spüren wirklich auch Erde und Wiese mal unter den Füßen. Es ist wirklich krass, was die da leisten. Genau, also ein Hund ist eine krasse Entscheidung, aber natürlich auch lebensverändernd und im positivsten aller Sinne, in meinem Fall, ja, weil es ja, einfach ja schön ist, jemanden, also einfach so ein Tier an seiner Seite zu haben.
Ja, jetzt hat er, du hast ja auch ganz bewusst dir einen Hund rausgesucht, der in deinen Lifestyle so gesehen passt, ne? Der halt eben nicht zu groß ist, nicht zu langsam, der flink ist, aktiv, ein Podengo, das ist so ein Jagdhund. Und du hast ja auch extrem viel vor diesem Abenteuer, das Buch Mein Glück hat 4 Pfoten. Da geht's ja halt auch hauptsächlich so, es ist ja deine Hüttenwanderung, aber es geht ja auch, ist eine Hommage an deinen Hund so gesehen, ne? Das ist so Ralfi. Und du hast ja vorher auch schon große Abenteuer gemacht. Die Hüttenwanderung ist quasi so das i-Tüpfelchen, denn dein größtes Abenteuer, ein langes Abenteuer, aber du bist in Norwegen mit dem Camper unterwegs gewesen. Du hast so eine kleinere Hüttenwanderung gemacht. Du lebst ja in Garmisch-Partenkirchen. Die Berge sind dein Zuhause. Und dennoch hast du am Anfang gesagt, so, ich war jetzt nicht so gut darauf vorbereitet. Ich war jetzt nicht so gut trainiert, also körperlich vorbereitet. Ich hatte einen Plan auch dieser Plan war ein bisschen kompliziert. Nimm uns mal mit von der Idee. Ich glaube, mein Hund kann das schaffen. Wir können irgendwie eine Hüttenwanderung machen zu dem Moment, wo du halt in München losgelaufen bist. Was musstest du so alles bedenken oder was hast du alles bedacht? Und welche Fehler hast du vielleicht auch sogar gemacht, die im Nachhinein eingefallen sind? Das sind viele, ja, sehr, sehr komplexe Fragen. Ja. Ich lehne mich mal eine Stunde zurück.
Ja, genau, ich lehne dich mal zurück. Also wenn ich darüber erzählen darf, dann erzähle ich gerne darüber. Ja, genau, es war sogar eine Alpenüberquerung. Also natürlich von Hütte zu Hütte, aber quasi das Konzept war, die Alpen zu überqueren, weil ich eben schon Jahre viel in den Alpen eben unterwegs bin und viele Tagestouren und eben kürzere Hüttenwanderungen gemacht habe. Und ich wollte einfach mal zu Fuß erleben, also die Ausmaße der Alpen. Ich meine, wenn man da auf eine Karte guckt, hat man irgendwie auch immer noch kein Gefühl dafür. Ich habe jetzt hier so eine 3D-Karte und dann kann man so eine Reliefkarte, kann man mal so drüber fühlen und dann hat man so das Gefühl, wow, es ist krass, krasse Ausläufe, wirklich.
Die habe ich damals in Garmisch, glaube ich, auch gehabt. Diese Mammut, ich weiß nicht, wie heißen die?
Bei mir ist es nur so eine kleine Postkarte, aber.
Ja, aber diese große, ich habe so eine große 3D und das ist schon krass, wie lang super und weit und wie hoch, genau, und der Unterschied zwischen all diesen Bergen, ja, das ist schon geil.
Wenn man da so mit dem Finger mal drüber fahren kann und ich wollte halt mal drüber wandern und das hatte ich halt, diesen Wunsch hatte ich schon ganz lange und der Ralfi war dann einfach so der richtige Partner, weil wer hat schon einfach 50 Tage am Stück jetzt Zeit mit mir da loszuwandern und grundsätzlich ist es auch einfach eine super schöne, intensive Erfahrung, alleine unterwegs zu sein. Also ohne anderen Menschen, man geht sein Tempo und man ist super unabhängig, was mir ganz gut gefällt, unabhängig zu sein. Genau, und dann wusste ich, okay, wir sind auch gemeinsam vorher schon viel gewandert, also halt auch in verschiedenen Ländern. Und ich wusste, okay, wir sind auf jeden Fall dazu in der Lage, grundsätzlich sowas anzugehen. Und ich kannte uns beide ja auch gut im Bergkontext. Also mich natürlich noch viel besser, weil ich halt insgesamt viel mehr gegangen bin und auch schwierigere Touren, also Hochtouren. Ich bin viel geklettert früher und genau, also ich war super sozialisiert mit den Bergen sozusagen. Und bei Ralf wusste ich halt, dass er irgendwie so, also dass er so durchzieht. Also der hat wie so einen siebten Sinn für die Berge. Es ist wirklich so, auch bei Tagestouren, wir starten unten am Parkplatz und dann zieht er durch bis zum Gipfel und er merkt dann auch, wenn wir angekommen sind. Das merkt er natürlich auch an mir, an meiner Stimmung, dann ziehe ich eine warme Jacke an und so. Und dann weiß der, okay, wir sind jetzt oben und dann geht er mit mir wieder gemütlich runter. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Ralfi, der liebt die Berge, der liebt es draußen zu sein und der ist auch super neugierig und so. Also total gute Voraussetzungen und er ist super fit und er war auch alt genug. Also mit einem 9 Monate alten Hund oder so würde ich das nicht machen, weil der muss ausgewachsen sein. Genau, der ist jetzt 3, 4 ist jetzt 5. Genau, und da war er 3. Oder ja, ein bisschen älter als 3, 3,5. Genau, und das sind ganz wichtige Voraussetzungen. Das kann man auch mit dem Tierarzt abklären, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Auch so was Gelenke und so angeht. Dass der Hund einfach in der physischen Verfassung ist, da jetzt loszuwandern mit einem. Genau, und dann dieses ganze Projekt an sich, dann habe ich halt überlegt, ja, welche Route gehen wir denn? Und ich hatte immer Lust auf München-Venedig, weil das eine ganz lange Route ist und weil sie halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, geschichtsträchtig ist und weil halt einfach super schöne Gebirge durchquert werden. Und dann habe ich aber am Anfang schon gemerkt, oh, das wird schwierig mit Hund, wegen der Unterkünfte eben. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, du planst ja deine eigene Route, was auch echt super geht, wenn man sich wenn man ungefähr weiß, wo willst du lang? Ich wollte halt dann quasi sehr zentral durch die Alpen wandern. So, ich bin in München gestartet und wollte dann so meine Lieblingsgebirge miteinander verbinden. Und dann mein Ziel war Verona. Und dann habe ich mich halt langsam vorgearbeitet und immer quasi von Unterkunft zu Unterkunft gearbeitet und immer geguckt, welche Wege können wir auch gut gehen, weil der Hund kann natürlich nicht alles gehen. Also ich orientiere mich an dieser Alpinwanderskala SAC, also vom Schweizer Alpenclub. Die ist super, weil die das also sehr differenziert betrachtet, so Schwierigkeit von Wegen von T1 bis T6. Also das sind die Schwierigkeitsangaben. Es gibt ja auch, in Deutschland gibt es ja und in Österreich Blau, Rot, Schwarz. Aber das ist mir nicht ausdifferenziert genug, das reicht mir nicht. Weil vor allem im Schwarzen möchte ich genau wissen, was mich erwartet. Und dann, wenn man auch digital plant, aber auch auf Karten, sind halt die Schwierigkeiten dann immer wirklich so etappenweise eingezeichnet. Also halt T2 und dann sind wir Stellen T3 und wir schaffen T1 und T2 ohne Probleme und bei T3 schaue ich immer mal, was genau uns erwarten würde, weil da sind schon auch ausgesetzte Stellen dabei, Kletterpassagen, seilversicherte Stellen. Und T4 ist eigentlich schon, also ehrlich gesagt, zu schwierig alleine mit Hund, jetzt aus meiner Sicht, weil da kann auch wirklich, also können richtige Klettersteige dabei sein. Und Klettersteig allein mit Hund willst du eigentlich nicht gehen, weil du kannst den Hund nicht entsprechend absichern. Du kannst ihn natürlich auch einhängen, also genauso wie einen selbst in so einen Pseudo-Klettersteig-Set. Also ich würde jetzt eine Bandschlinge nehmen zum Beispiel, aber wenn er da reinstürzt, dann ist der Hund zerbrochen. Also ich finde es eigentlich unverantwortlich. Zu zweit ist es nochmal eine andere Sache, weil jemand hinterhergehen kann, also jemand voraus und jemand anderes hinterher und dann vielleicht auffangen. Aber ja, also genau, T4 finde ich persönlich zu schwierig. Da kommt es wirklich drauf an, was es für ein Gelände ist. Genau. Und so habe ich mich halt vorgearbeitet und habe geplant. Und das ist super gut gelaufen. So die ersten 2 Wochen habe ich sehr fix gehabt, aber immer auch wieder Pausentage dazwischen eingeplant. Das ist ganz wichtig, damit man Spielraum hat, falls der Hund dann doch mal zu kaputt ist oder so. Man weiß es ja nicht. Nach 3 Tagen kann sein, dass er dann schon müde ist. Und dann denkt man sich, okay, machen wir Tag 4 mal eine Pause. Und so vielleicht so eine Faustregel, so alle 5 Tage vielleicht einen Pausentag einplanen. Den kann man ja dann auch wieder verwerfen, aber ihn haben als Puffer ist gut mit Hund, finde ich. Weil, und das ist der wichtigste Satz, den ich immer wieder sage und sagen muss und möchte, das ist keine Alpenüberquerung mit Hund, sondern eine für den Hund. Das habe ich super schnell gemerkt, weil es richtet sich alles nach dem Hund. Und nach seinen Bedürfnissen und seine eigenen Ambitionen bleiben im Hintergrund. Was mir am Anfang minimal schwer gefallen ist, weil ich halt ambitioniert bin. Aber ich meine, der Hund, ich werde den Hund nicht überlasten, nur weil ich denke, ich muss jetzt noch 5 Kilometer weitergehen. Also das auf keinen Fall. Und so der einschränkende Faktor bei beiden sind, also bei ihm die Pfoten und bei mir die Füße immer gewesen. Ich habe die auch jeden Abend, also alle sechs sozusagen, eingeschmiert mit Vaseline und das war super. Und Ralfi hatte nur ein einziges Mal, also wir sind wirklich durch krasses Geröll auch gelaufen, aber ein einziges Mal hatte er an einer Pfote außen am Ballen so einen kleinen Ritz und dann haben wir gleich einen Tag Pause gemacht. Also und das ist auch super schnell verheilt. Aber genau, die Pfoten, auf die muss man unendlich achten, weil und immer wieder checken, weil das Hunde sind auch nicht unbedingt so, dass sie einem sagen, ach, meine Füße tun weh, sondern das schleift sich dann so ein und dann am Ende haben sie blutige Füße und das will, glaube ich, keiner. Das ist, das heilt dann auch ewig. Dann kann man die Alpenüberquerung auch abbrechen. Genau.
Ja, ja, und die sind auch echt hart im Nehmen, ne? Also die ziehen einfach komplett durch.
Ja,
und
genau.
Ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass es eine Alpenüberquerung für den Hund gewesen ist. Weil ich finde halt zum Beispiel bei Hund oder halt auch bei Kindern, so geht's mir zumindest, weshalb ich auch mal darauf achte, dass unser Hund immer pünktlich, also auch wenn er ein Hund ist, ein wildes Wesen und in der wilden Natur natürlich halt fressen halt auch nicht immer pünktlich war, aber er kann seine Bedürfnisse ja nicht wiedergeben. Entsprechend achte ich immer darauf, dass ich ihn oder ihn und das Kind, die halt eben ihre Bedürfnisse nicht erzählen können, immer an erster Stelle packe und nicht ich meine Bedürfnisse halt an den Vordergrund packe und sage, wie du gerade gesagt hast, ach komm, ich 5 Kilometer, weil die andere Hütte ist irgendwie besser, die haben wir ja gebucht, sondern nein, bis hierhin und nicht weiter, weil er kann ja einfach nicht.
Ja, er kann es nicht sagen, ja, genau.
Genau, genau. Ja. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch von unserem heutigen Sponsor erzählen. Etwas, das für meine Reisen unverzichtbar geworden ist. Als Reisende sind wir ständig im öffentlichen WLAN-Netzwerken verbunden. Ihr kennt es vielleicht. Flughäfen, Hotels, Cafés. Aber jedes Mal, wenn ihr euch verbindet, sendet ihr eure Details an potenzielle Hacker. Und hier kommt ein VPN ins Spiel. Surfshark VPN erstellt einen sicheren Tunnel für eure Internetaktivitäten, verschlüsselt alles und verbirgt euren Standort. Ich reise viel, beruflich, führe Touren durch und erstelle weltweit Content. Ich bin täglich mit öffentlichem WLAN verbunden. Allein diesen Monat war ich in Südafrika, in Norwegen und in ein paar Tagen geht's nach Costa Rica. Am Flughafen lade ich Dinge hoch, checke E-Mails in Hotellobbys. Mit Surfshark kann ich sicher auf mein Banking- und Geschäftskonten zugreifen, ohne mir Sorgen um Datendiebstahl zu machen. Die Sicherheit ist unglaublich beruhigend. Und hier noch ein kleiner Bonus, den ich entdeckt habe, der jetzt nicht meine primäre Nutzung für VPN ist, aber wenn ich zu Hause bin zum Beispiel. Airlines nutzen dynamische Preisgestaltungen basierend auf eurem Standort. Vielleicht wisst ihr das schon. Sie gehen davon aus, dass Reisende aus wohlhabenderen Ländern, darunter zählt Deutschland auf jeden Fall, mehr zahlen können. Also kostet derselbe Flug vielleicht 400 Euro mehr, wenn er von London statt von Bangkok gebucht wird. Mir ist das zum Beispiel extrem aufgefallen in Südafrika. Wenn ich den Flug in Deutschland buche, dann ist er deutlich teurer, manchmal sogar doppelt so teuer, als wenn ich ihn von Johannesburg aus buche. Mit Surfshark kann ich mich mit Servern in verschiedenen Ländern verbinden, um Preise zu vergleichen. Ich habe so schon wirklich hunderte von Euros bei Langstreckenflügen gespart und das völlig legitim. Also das ist auf jeden Fall ein weiterer großer Vorteil für einen VPN. Surfshark schützt übrigens auch unbegrenzt viele Geräte mit nur einem Account, hat über 3000 Server in mehr als 100 Ländern und befolgt eine strikte No-Logs-Richtlinie. Außerdem bieten sie Antivirus und Identitätsüberwachung an, was echt ein ganz großer Vorteil ist, damit ihr sehen könnt, wann wo eure E-Mail-Adressen geleakt worden sind und welche Passwörter sicher und nicht sicher sind. Also, wenn ihr demnächst vielleicht länger unterwegs seid oder eine Reise macht oder mehrmals im Jahr unterwegs in Hotels und Lobbys und öffentlichen WLANs unterwegs seid, das lohnt sich übrigens auch schon innerhalb von Deutschland oder der EU, holt euch 4 extra Monate kostenlos unter surfshark.com/OTP oder nutzt den Code OTP beim Checkout. Das ist surfshark.com/OTP oder Code OTP für 4 extra Monate Schutz. Und jetzt hast du deine Hüttenwanderung, du hast dich ja dann entschieden von München nach Verona, das ist auch ganz interessant, warum Verona? Und und weil ist ja viel, viel weiter südlicher und weiter. Und warum hast du dich dann für den Weg entschieden, für den du dich entschieden hast? Welcher war das?
Genau, also Verona deswegen, weil es halt einfach ein, also von der Distanz ähnlich ist wie wie Venedig und auch einfach ein bekannter Name, also eine bekannte Stadt. Und irgendwie fand ich das halt total schön, irgendwie so eine ganz konkrete, einen ganz konkreten Anfangspunkt mit München zu haben und einen konkreten Endpunkt mit Verona. Und das war halt einfach perfekt für die Linie, die ich auch gehen wollte. Also ich halt München bei der Stadt, dann sind wir an der Isar entlang nach, also so ins bayerische Alpenvorland, Oberbayern. Dann sind wir ins Karwendel, dann weiter in die Stubaier Alpen, die ich halt auch total liebe. Dann in die Stubaier, oder sorry, genau, von den Stubaiern sind wir dann nach Südtirol. Und dann habe ich versucht, alle möglichen Dolomiten mit einzupacken, weil ich halt so eine, also ein riesiger Dolomiten-Fan bin. Und war in verschiedenen Naturparks, habe die durchquert, also Puls-Geißler, Rosengarten. Wir waren, haben auch einen Abstecher zum Farnes seines Parks gemacht. Der ist auch überwältigend schön, also ganz anders als die anderen, weil der so viel grüner ist. Also es ist wie so eine Oase irgendwie, so auf einem Plateau, umgeben von krassen Bergen. Und genau, und nach dem Rosengarten sind wir ins Latemar, was super anspruchsvoll war. Also das war das Krasseste für uns beide. Und dann sind wir durchs Trentino, da war es dann wieder eher waldig und ja, bärig, habe ich mir eingebildet. Und dann wollte ich da eigentlich, also das war eigentlich mein Wunsch, dann weiter auf dem E5 bis nach Verona, weil es gibt eine, also der E5 ist ja länger als viele vielleicht denken. Mir war das auch nicht so bewusst, aber es ist nicht nur Oberstdorf und Meran, sondern halt viel länger. Das ist ein, halt so ein wirklich ein europäischer Wanderweg, der, glaube ich, in Frankreich startet und eben bis nach Verona führt. Und ich wollte die letzten Etappen auf dem Weg gehen, aber das war dann schon so spät im Oktober, dass die Hütten da schon langsam zugemacht haben und dann ging das nicht mehr. Und dann bin ich halt über den Gardasee oder wir haben über den Gardasee nach Verona. Und das war auch super schön natürlich. Also ja.
Ja, du bist im Mai, glaube ich, gestartet. Im Juni?
Am 18. August. Wir sind extra so spät im Jahr wie möglich. Ja. Also klar, ich hatte vorher auch Termine, aber für mich, also das kann ich auch wirklich jedem und jeder nur als Tipp geben, macht sowas später im Sommer und nicht gerade im Juni oder Juli, weil da regnet es unter Umständen durch. Das war auch in dem Jahr so, dass es halt bis zu unserem Anfangstag hat es geregnet und am 18. August war alles super. Und es war natürlich super heiß. Das ist auch anstrengend mit Hund. Aber es hat nicht geregnet und es gab kaum Gewitter, nur einmal ein krasses Unwetter. Das konnten wir aber gut aussetzen, sitzen. Und ja, genau, also eher später, also August, September sind super Wandermonate, ja.
Und desto südlicher du kommst, desto wärmer wird es ja sowieso.
Genau.
Genau, also okay, August, September, Oktober. Ja. Wie viele Tage war die insgesamt unterwegs? Wie viele 50. Wandertage habt ihr?
Also Wandertage. Genau, wir haben immer natürlich Pausentage gemacht. Die waren ja total wichtig, aber auch mal, wir haben auch innen drin, also mittendrin sozusagen in Südtirol waren wir dann wirklich mal 3 Tage am Stück an einem Ort, einfach auch, um mal runterzukommen und das alles zu verarbeiten, weil es krass, so viele Einflüsse und so viele schöne Aussichten und was weiß ich. Und dann braucht man auch der Hund einfach Zeit, einfach mal zu pennen sozusagen. Mhm. Genau, und also 50 Tage waren wir wirklich, also war, würde ich jetzt sagen, war die Alpenüberquerung an sich mit Pausentagen und ohne Pausentagen. Habe ich gar nicht ausgerechnet. Also vielleicht minus 8 oder so, keine Ahnung.
Okay. Ja. Aber du hast gerade gesagt, ne, und der braucht einfach mal Zeit, um zu pennen. Denn wenn man überlegt, wie viel sie eigentlich tagsüber schlafen, im Vergleich zu diesen 50 super krass aktiven Tagen, das ist schon echt irre, was das für eine Umstellung für so einen Hund ist.
Ja.
Und das ist krass, dass sie das einfach alles mitmachen. Ne? Also sie sind einfach so treue Seelen. Ja. Das ist schon echt gigantisch. Ja. Was ich total faszinierend finde, ist zum Beispiel an deinem Buch, dass das eigentlich so zeigt, dass wo ein Wille ein Weg ist, weil das ja kein offizieller Weg ist. Ne? Die meisten Leute nehmen halt eben den E5, ne? Oberstdorf, Meran oder halt eben München, Venedig oder so. Und das sind ja jetzt im übertriebenen Sinne Wanderautobahnen. Ne? Also die sind sehr, sehr beliebt, sehr bekannt, sehr, sehr viele Leute laufen darauf. Die Infrastruktur ist da sehr, sehr gut, weil sie darauf ausgestellt ist. Jetzt ist das natürlich für einen Hund, die Hütten sind jetzt nicht hundefreundlich, kannst du nicht gehen. Und das finde ich ganz cool, dass du sagst, okay, weißt du was, ich baue mir meinen eigenen. Mhm. Und du hast ja nicht nur in Hütten übernachtet. Du hast auch sehr, sehr viele Hütten gemacht, aber du hast halt auch sehr viele Pensionen. Du hast bei Airbnbs, also B&Bs quasi so gesehen übernachtet und hast dir so deine Tour zusammengestellt, wie sie halt für dich beziehungsweise für Ralfi passt. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, voll.
Und das hat gut funktioniert, oder?
Ja, total. Das hat super funktioniert. Und das hat es auch einerseits, also hat es auch wirklich zu einem kleinen Abenteuer gemacht. Klar, ich meine, die Alpen sind erschlossen und so. Und man kann schon fragen, ist es dann überhaupt noch irgendwie was Besonderes, wenn man über die Alpen wandert? Ich würde sagen, auf jeden Fall, auch auf den erschlossenen Wegen, sage ich mal, auf diesen Standardwegen, ist es einfach trotzdem eine unglaublich tolle Erfahrung. Und da habe ich halt, wir sind ja immer zusammen unterwegs gewesen, wir waren mal 2 Tage auf dem Stubaier Höhenweg unterwegs, der ja auch super viel begangen ist. Das ist eher, also es ist wirklich ein hochalpiner Weg, wunderschön, also auch super empfehlenswert, so um die 8 Tage, immer auf Hütten und immer über so 2000, würde ich sagen, Meter. Und anspruchsvoll auch, aber schon machbar, würde ich sagen. Und da waren wir halt auch mal 2 Tage, haben auf der Innsbrucker Hütte übernachtet. Und da habe ich halt dieses Gemeinschaftsgefühl halt auch mal gehabt. Da waren halt Menschen, die sich halt schon länger kannten, weil sie sich immer wieder unterwegs getroffen haben. Es ist ja so eine Runde um die Stuba herum. Und kannten sich dann schon auf der Innsbrucker Hütte. Und da habe ich halt so gespürt, was die für eine Gemeinschaft haben. Und dass ich konnte mich da einfügen, es war einfach, ich habe mich dann so ein bisschen als Teil dessen gefühlt, weil die natürlich sehr zugänglich und nett waren. Und da hatte ich das Gefühl, wow, so könnte es sein, wenn ich jetzt zum Beispiel doch München-Verona gemacht hätte. Weil dann trifft man immer wieder Leute wieder und kann sich austauschen und man hat einfach wie so ein bisschen ein Gemeinschaftserlebnis, wie beim Pilgern auch, das ist natürlich super krass. Und da dachte ich mir, okay, das ist auch wunderschön und das kann ich mir auch mal für die Zukunft vorstellen. Ich würde das gar nicht so negativ sehen. Ich finde das eigentlich wunderschön. Und auch wenn da natürlich viel los ist, bleibt es ja trotzdem so das eigene Abenteuer, die eigene Erfahrung. Und das immer mal wieder mit Leuten zu teilen, ist schon cool. Aber dann, das habe ich in meinem Buch auch so geschrieben, ich saß so am Tisch in der Hütte beim Abendessen und habe dann so runtergeguckt und da lag der Ralfi und dann dachte ich mir, nee, es ist klar, die Gemeinschaft ist cool, aber nein, das ist unser gemeinsames Abenteuer und wir machen das gemeinsam und das ist eigentlich das Besondere. Und dann konnte ich auch wieder Abstand aber ich konnte mich dann emotional davon wieder lösen und dachte, das ist unser Abenteuer und das ist das Besondere. Und da wirklich alleine in die Planung zu gehen, diese ganze Verantwortung auch zu tragen und immer halt zu gucken, passt das Wetter? Können wir unter diesen Bedingungen halt auch wirklich auch diese Wege gehen, die ich rausgesucht habe? Sind wir den Wegen auch gewachsen? Und sind wir noch fit genug? Müssen wir jetzt einen Pausentag einlegen? Und. Es gibt jeden Tag 1 Milliarde Entscheidungen, die man treffen muss, für den Hund vor allem, für sich selber. Und das ist halt super spannend. Und das halt auf Wegen auch teilweise zu machen, die man auch gar nicht kennt. Und im Trentino war es dann echt so, dass ich dann Wege entlang gegangen bin mit dem Ralfi, wo das Gras meterhoch stand oder irgendwelche Büsche gewachsen waren. Also der Weg wurde halt ewig nicht begangen. Mhm. Und das war total spannend. Oder halt dadurch, das finde ich eh cool, also mit diesen digitalen Planungs-Apps muss man natürlich aufpassen, weil die einen auch mal an der Nase herumführen können, sag ich mal. Aber wenn man halt wenn man damit Erfahrung hat und schon viel damit gearbeitet hat, wie ich, also ich habe schon immer damit geplant und so weiter und bin halt schon viele Wege gegangen und kann das gut einschätzen, was Ralfi. Entschuldigung, der Ralfi ist, wir wohnen ebenerdig und wir laufen ab und zu mal Katzen durch den Garten und da ist der Ralfi. Genau. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man der App nicht blind folgt. Aber das waren halt dann so Wege, die wir entlang gelaufen sind, die sind nicht viel begangen und das war trotzdem natürlich völlig in Ordnung. Und dann kann man auch noch Umgehungswege sich suchen und so und hat halt so einfach ein bisschen einen Abenteuerfaktor mit drin. Das war auch im einen sehr einfachen Gelände, also im hochalpinen Gelände würde ich das niemals machen, aber das war im Wald, also das war voll in Ordnung. Genau, und wir haben halt einfach auch Ecken entdeckt, die ich niemals, wenn ich jetzt einfach stur München-Venedig gemacht hätte, dann hätte ich halt die ganz bekannten Wege einfach so abgelaufen. Und so sind wir in Gegenden gekommen, von denen ich keine Ahnung hatte, dass die existieren. Also an unglaublich schönen Seen vorbei, dem Levico-See zum Beispiel in Trentino. Der ist halt wirklich so dunkeltürkisblau und halt von Wald umgeben. Es ist einfach ein Traum. Dann haben wir auf einer Burg übernachtet. Das war, glaube ich, das spektakulärste Castle Pecine. auch in Trentino. Unglaublich, eine alte Burg, die irgendwann mal zum Hotel umfunktioniert worden ist. Und dann waren wir halt wirklich wie ich, wie so eine Burgfräulein. Und Ralfi hat sich natürlich wie der kleine Prinz aufgespielt, wie er halt so ist. Und das war total schön. Und ich meine, wenn man sich das alles so zusammenbastelt, dann hat man halt auch viele Überraschungen unterwegs. Ja, positive.
Ja, das ist schon cool. Was ich mit Wanderautobahn meinte, ist gar nicht, dass es so überlaufen ist oder dass es nicht individuell ist, sondern dass, wenn du so ein E5 oder so läufst, die Route ja schon sehr vorgegeben ist und natürlich halt auch die Unterkünfte und so weiter. Und das, was du gemacht hast, ist einfach deine eigene Route mit einzelnen Wanderwegen zusammenzustellen, was halt einfach viel mehr Arbeit bedeutet, weil ich nehme die E5 und sage, okay, also die Route ist vorgegeben und die Hütten traue ich mir zu, beziehungsweise diese Wanderstrecken, und dann buche ich die und da mache ich einen Pausentag und da und dann bin ich halt in, weiß nicht, 25 Tagen bin ich durch und gut ist. Und das, was du gemacht hast, ist halt eben sehr, sehr krass individuell. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast die ersten zwei Wochen hast du quasi geplant und gebucht und dann hast du dir immer wieder so Pausentage dazwischen gepackt, einfach um, weil es ja auch mal passiert ist, dass du mal einen unvorhersehbaren Pausentag hattest wegen Sturm oder so, dass du nicht weiter konntest, damit du halt immer, weil das ist ja wahnsinnig kompliziert, weil wenn du eine Nacht nicht wahrnimmst, dann musst du sie ja trotzdem meistens bezahlen. Genau. Ja. Und du musst ja dann auch irgendwie zur nächsten Hütte kommen, die du ja auch schon gebucht und bezahlt hast. Und wenn du jetzt nicht immer irgendwie so einen Pausentag einlegst, dann hast du irgendwann ein großes Problem. Also wie bist du denn damit so umgegangen? Also was war genau deine Planung? Nimm uns da mal bitte mit, wie du das von Anfang an gemacht hast. Und ich meine, im Laufe der Zeit wird das ja auch ein bisschen entspannter und routinierter bei so vielen Tagen, wie das zum Schluss war.
Ja, also genau, also die ersten zwei Wochen, wie gesagt, waren relativ gut durchgeplant und eben mit den Pausentagen. Und wie du gesagt hast, dass, wenn man dann eine Übernachtung nicht wahrnehmen kann, dann verschiebt sich alles so blöd. Und das ist halt schon problematisch. Und deswegen braucht es die Pausentage, dass man halt das dann auffangen kann, also irgendwann unterbrechen kann. Und dass dann die anschließenden, also nach dem Pausentag, die können ja dann wieder so bleiben, die Buchungen. Aber man füllt dann quasi den Pausentag dann vielleicht mit einer neuen Buchung auf. Also es ist halt mega kompliziert und ich habe schon viel Hirnschmalz da mal reinstecken müssen. Aber wir hatten auch Glück, dass ich dann auch, wenn mal irgendwas vorgefallen ist oder so, konnte ich teilweise wirklich auch umbuchen. Also das war dann cool. Also in Stubaier Bergen habe ich dann zum Beispiel, da war eben das Unwetter, als ich in Innsbruck war, angekommen bin, mehr oder weniger zeitgleich war dann in Oberbayern krasses Land unter, mit abgedeckten Dächern und allem drum und dran, also richtig schlimm in Benediktbeuern. Da sind wir zuvor noch durchgewandert, also voll krass. Und dann haben wir das in Innsbruck ausgesessen, das Unwetter, das war riesig, da waren auch Wege dann gesperrt. Leute, die dann auf dem Stubaier Höhenweg unterwegs waren, mussten dann einfach in Hütten sitzen bleiben und warten, das aussitzen, weil es so gewaltig war mit Murenabgängen und allem drum und dran. Genau, und da hatte ich halt die Situation, dass ich dann halt länger im Tal bleiben musste und dann habe ich halt auch geschoben. Also dann konnte ich halt ziemlich gut umbuchen. Also witzigerweise, das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Es gibt also der Übergang von Tirol nach Südtirol, das ist am Tribolaun, also den ich gewählt habe. Tribolaun, das ist so ein dreigipfliger, wunderschöner Berg. Und da gibt's zwei Hütten, die heißen beide eigentlich Tribolaun-Hütte. Auf der Tiroler Seite eben die Tiroler oder die Geschnitzer Tribolaun-Hütte. Und auf der Südtiroler Seite halt die normale Tribolaun-Hütte sozusagen. Und ich hatte auf der Südtiroler gebucht und hätte eigentlich verschieben müssen. Die hatten dann aber keinen Platz mehr für die nächste Nacht. Und dann habe ich einfach auf die Tiroler Seite umgebucht und die hatten Platz und haben auch Hunde erlaubt. Also ich hoffe, das macht alles Sinn, weil das halt, das war auch damals halt so kompliziert und diese ganzen Anrufe und aber das geht. Also man muss einfach im Hirn, also im Kopf auch super flexibel bleiben und auch vielleicht mal Umwege dann in Kauf nehmen. Aber eigentlich funktioniert das schon gut. Dass man umbuchen kann und dass man schieben kann. Und ich muss mal ganz kurz einen Break machen, weil ich habe das Gefühl, dass, also siehst du, ob es bei mir aufzeichnet, weil ich habe keine Ausschläge.
Ja, es zeichnet auf.
Okay, weil ich habe keine Ausschläge in meinem, was ich sage.
Nee, es zeichnet auf. Warte, okay, ich schneide mal eben kurz hier schneiden. Einmal hier so schneiden.
Tut mir leid. 35
Minuten. Nee, alles gut.
Ich habe es nur gerade gesehen.
Ja, nee, es zeichnet alles auf. Okay. Jetzt, was ich spannend finde daran ist, weil ich im Kopf, also ich habe schon viele Hüttenwanderungen gemacht. Und wenn ich so Hüttenwanderungen mache, so 3-4 Tage oder so, dann bin ich ja meistens in der Höhe. Ich laufe von unten auf dem Parkplatz irgendwie hoch und dann bin ich halt meistens in der Höhe. Selten, dass ich mal irgendwie den Tal runter muss und wieder irgendwie so, keine Ahnung, 1000 Höhenmeter runter und wieder hoch. Und deswegen, wenn ich an Hüttenwanderung denke, dann denke ich immer daran, okay, ich muss die ganze Zeit oben in der Höhe bleiben und wehe, eine Hütte erlaubt keinen Hund, da muss ich irgendwie eine doppelte Strecke machen. Und mir ist tatsächlich nie so richtig, also nicht bis zu dem Buch, aber schon lange Zeit, nie in den Sinn gekommen, hey, warte mal, hör mal, im Tal gibt es so viele Hotels und so viele Pensionen, die Hunde erlauben, da ist es ja eigentlich relativ easy. Und wenn man das verstanden hat, dann ist so eine Hüttenwanderung eigentlich gar kein Problem mehr.
Ja, genau. Ja, es ist so. Es ist, im Grunde ist es überhaupt kein Hexenwerk. Es ist halt einfach nur organisatorischen Aufwand. Aber es bedeutet, also ich hatte auch echt schon Anfragen von Mädels, also waren Frauen, die gesagt haben, ja, wir würden so gerne mit unserem Hund auch eine Alpenüberquerung machen, aber es ist so schwierig mit den Übernachtungen und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, plant einfach was Eigenes. Und das war für sie auch so voll der Aha-Moment. Aber es ist wirklich, es ist total easy. Und es macht so Spaß auch. Also ich liebe es ja zu planen, also halt zu reisen und so. Und ja, genau, es ist, also man kann dann auch mal quasi ins Tal absteigen und so. Man kann das sich ja alles so planen. Natürlich sollte man die Höhenmeter auch so ein bisschen im Blick halten und dass es halt so ein bisschen sinnvoll ist. Also, also ja, dass man nicht so im Zickzack läuft und irgendwie viel mehr Höhenmeter einsammelt, weil man schlecht geplant hat. Aber wenn man das logisch angeht, dann also kann man eigentlich alles erwandern, so auf diese Art und Weise. Alles. Das ist super cool.
Ja, hast du eine Vorgehensweise, wie du die Unterkünfte buchst? Ist Booking deine Wahl mit dem Hundefilter oder gibt es spezielle Seiten, auf die du zugegriffen hast, um halt hundefreundliche Unterkünfte zu finden? Du hast ja auch viel in den Notunterkünften, in den Hütten übernachtet, also in den Schutzräumen. Wie bist du da vorgegangen, um die richtige, also was ist deine Prio-Liste quasi gewesen?
Ja, genau, also Hütten. Also ich meine, also ich wollte eigentlich vor allem in Hütten übernachten und das hat auch sehr, sehr oft geklappt. Und Hütten, da bin ich eigentlich erst immer mal auf die Webseite gegangen und habe geguckt, ja, sind da irgendwelche Informationen, sind Hunde erlaubt oder nicht oder in welcher Art und Weise, weil es gibt halt die Möglichkeit, entweder halt in einem im Winterraum zu schlafen, was wir oft gemacht haben, also dass quasi im Sommer, dass der Winterraum dann einfach für die Hundemenschen quasi besetzt ist, mehr oder weniger. Dann gibt's die Möglichkeit, dass der Hund einfach im Gastraum schläft und man selber im Lager oder so. Das kam bei uns aber nicht in Frage, weil Ralfi bei mir sein will und ich will auch, dass er bei mir ist. Genau. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, genau, es gibt eben noch Hütten und das ist natürlich dann immer so, also da sind die Wahrscheinlichkeiten am höchsten, dass es klappt, wenn Hütten so Einzel- oder Doppelzimmer haben. Und das ist in Südtirol sehr oft so. Also die sind so konstruiert. Und deswegen ist in Südtirol meiner Erfahrung nach relativ einfach.
Mit Hund in der Hütte zu übernachten, weil die einfach die Doppelzimmer als Privatzimmer halt vergeben und sagen, mir egal, also wer da jetzt drin schläft. Das ist eigentlich echt, das ist super.
Also das ist aber, man muss dazu sagen, dass es halt immer limitiert ist und dass man immer anfragen muss sozusagen. Man muss sagen, hey, ich würde gerne, also man kann nicht einfach blind irgendeinen Raum oder Bett oder so buchen und dann halt also für sich selber so im Kopf haben, der Hund kommt ja mit, weil der Hund ist ja erlaubt, aber man muss den Wirten, der Wirtin muss man Bescheid sagen, dass ein Hund mitkommt. Die müssen das verbuchen, weil es natürlich begrenzt ist, der Raum mit Hund. Genau, und auch aus Respekt einfach. Also halt viel kommunizieren und weil das natürlich für die Wirte und Wirtin einfach auch ein Planungs ein Problem dann darstellt, wenn auf einmal zwei Leute mit zwei Hunden dastehen und sie haben eigentlich nur einen Raum. Also genau, da super fair sein und alles kommunizieren und nicht dann dastehen und irgendwelche Erwartungen haben und sich dann womöglich noch aufregen. Aber wenn man das abspricht, ist es super.
Sonst muss man vor der Hütte bivakieren. Habe ich auch schon ein paar Leute gesehen, die
genau.
mit ihren Hunden draußen geschlafen haben.
Genau, das, grundsätzlich
das geht, solange das Wetter
muss man
gut
absprechen
ist.
Auch. Ja, genau. Also und halt, wenn es nicht gerade ein Naturschutzgebiet ist und sonst irgendwas, also da muss man auch immer so viel beachten. Aber klar, so eine Lagerung eine Nacht ist, glaube ich, schon, also kann man im Notfall schon machen. Aber ich hatte die Ausrüstung nicht mitgenommen. Also
Ja. Das ist ein guter Stichpunkt. Lass uns mal darüber sprechen. Mhm. Lass uns mal über Ausrüstung sprechen. Mhm. Und weil du hast ja gesagt, für dich ist es ja eigentlich relativ easy. Du bist auch sehr bewandert. Du kommst ja, du bist ja da unten aufgewachsen und so. Du bist ja ständig in den Bergen. Jetzt bist du zum allerersten Mal, du bist auch nicht das allererste Mal mit dem Hund in den Bergen unterwegs gewesen, aber das erste Mal so lange. Und das Gepäck ist begrenzt. Ich glaube, du hast so um die 17 Kilo. Du hast einen 45 Liter Rucksack dabei gehabt. 17 Kilo, so viele Höhenmeter rauf und vor allem aber auch runter, was für die Knie ja wahnsinnig anstrengend ist, das ist schon auch extrem viel. Ja. Was hast du denn so dabei gehabt, was du unbedingt, was ganz, ganz wichtig ist und was sind so Dinge, die du dabei hattest, die man vielleicht weglassen könnte?
Ja, also ich muss nur eine ganz kleine Anmerkung machen. Ich bin in Thüringen aufgewachsen. Ich bin Thüringerin.
Okay.
Und ich bin nach München gezogen 2004 zum Studium. Und da seitdem bin ich viel in den Bergen unterwegs. Aber früher war ich halt im Wald halt, also bei uns im Thüringer Wald halt viel unterwegs. Genau, nur als kleine Anmerkung. Genau. Also mein Rucksack war, also muss ich zugeben, war sehr, sehr schwer, viel zu schwer. Aber ich hatte natürlich auch viel Zeug für den Hund dabei. Also 17 Kilo ist vielleicht wirklich nur eine absolute Ausnahme gewesen. Wahrscheinlich 16 Kilo mit voller Beladung, also mit voll Wasser. Also halt, ich habe für den Hund, plane ich immer mindestens einen Liter ein. Also wenn es eine trockene Gegend ist, vor allem jetzt so in den Dolomiten und so. Also mindestens einen Liter. Der Hund säuft wahnsinnig viel. Und dann für mich natürlich Wasser und dann habe ich halt, wenn ich auf Vollbeladung bin für ein paar Tage, das Hundefutter auch mit dabei, dann komme ich halt vielleicht so auf 16, 17 Kilo. Und dann habe ich natürlich die ganze Ausrüstung halt für mich, halt so das ganze Hüttenzeug. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, weil ich eher von der sicheren Seite bin, habe ich auch Grödeln mit dabei gehabt, also so kleine Spikes, falls es doch mal schneit. Das kann also im August, September super schnell passieren. Ist nicht passiert, aber es ist keine Seltenheit. Ich hatte Handschuhe
auch
dabei.
Wenn man über Schneefelder laufen muss, ne?
Genau.
Über alte Schneefelder.
Genau, es ist super gefährlich, ohne Grödeln. Genau, ich hatte halt super viel Sicherheitsausrüstung dabei. Dann natürlich.
Hast du dann entsprechend auch Socken für den Hund dabei gehabt?
Ganz wichtig.
Dafür auch, ne? Genau.
Ja, die hatte ich dabei. Also es gibt Leute, die das präventiv dem Hund anziehen. Das mache ich jetzt nicht, weil das nicht notwendig ist bei uns. Weil die Pfoten sind wirklich widerstandsfähig und er braucht den Grip auch mit den Krallen. Und wenn da die Pfoten, die Schuhe dran sind, dann fühlt es sich super unwohl. Das mag er nicht. Aber falls es mal zu einer Verletzung kommt, das war im Winter mal so, da hat er sich am Eis so ein bisschen die Pfote aufgeritzt. Und dann habe ich ihm den Schuh angezogen, da war die Pfote halt erstmal geschützt sozusagen. Hm. Also es ist vor allem halt eigentlich so für die Versorgung einer Pfote sehr wichtig, die Schuhe dabei zu haben. Dann halt Erste-Hilfe-Set, eigentlich alles, was ein Mensch braucht. Plus mega wichtig, einen Maulkorb. Der ist wichtig halt zur Absicherung des Hundes. Wenn er verletzt ist, kann er sich anders verhalten als ohne Verletzung. Also wenn er Schmerzen hat, weißt du nicht. Deswegen den Hund absichern dann mit einem Maulkorb, aber auch für öffentliche Verkehrsmittel, also Seilbahn oder Busse oder so. Gut, wir sind keine Seilbahn gefahren, aber für Busse ist es schon echt gut, also verpflichtend in Österreich und in Südtirol, da musst du so einen Maulkorb drauf haben. Auf dem Hund, wenn du da mitfährst. Genau, und dann hatte ich, also das Allerwichtigste, also was ich zum Glück noch nie gebraucht habe, toi toi toi, aber was halt für mich mental sozusagen super wichtig war, ist so eine Hundetrage, so ein Rettungsgeschirr ist das eher. Da kann man den Hund so reinsetzen, und der hängt da eigentlich relativ bequem drin und dann kann man ihn wie einen Rucksack schultern. Und das ist halt total cool, würde ich jedem empfehlen. Also vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, aber auch so. Ich meine, der Ralfi wiegt so 14 Kilo, ich kann den nicht lange tragen. Und mit dem Rettungsgeschirr ist es wirklich angenehm. Und er findet das auch voll witzig. Sollte man natürlich auch alles vorher mal probieren. Also zu Hause den Hund dran gewöhnen, auch an den Maulkorb. Das ist also nicht einfach denken, ich setze den Maulkorb auf und super, das muss man alles aufbauen vorher. Aber das ist sind so ganz wichtige Sachen. Und Futter ist natürlich, da ist der Ralfi auf dem Sofa. Fein, sehr Hello. Gut. Der ist so neugierig mit seinen großen Ohren. Genau, und Futter, Das ist halt auch ein großes Thema. Da haben wir halt Glück, weil Raffi frisst ein Trockenfutter. Das ist natürlich viel leichter als Nassfutter oder so. Er ist sehr, sehr schwierig mit Futter. Wir haben lange gesucht, bis wir was gefunden haben. Und dieses Trockenfutter, das ist völlig verrückt. Das gibt's halt in ganz Europa zu kaufen. Und deswegen konnten wir das immer wieder aufstocken. Und dann hatte ich halt immer mal ein paar Kilo Futter im Rucksack noch extra, bis es halt aufgebraucht war. Und man muss halt schon auch wissen, was der Hund für einen Kalorienbedarf hat, vor allem wenn es anstrengend ist. Das muss man halt ermitteln. Das merkt man ja. Also das weiß man ungefähr. Das kann man mit dem Futter. Also auf dem Futter steht oft auch, was halt ein Hund von so und so viel Kilo halt am Tag normalerweise benötigt. Dann schlägt man was drauf und dann weiß man das. Beim Ralfi ist es halt so, dass er so viel frisst, wie er will, und dann hört er auf zu fressen. Also er frisst, hat noch nie irgendwas verschlungen oder so. Das ist halt, also es gibt ja Hunde, die wirklich ihr Futter verschlingen und dann noch endlos weiteressen würden. Ralfi ist gar nicht so. Also der kennt sein, der frisst so viel, wie er kann und will, und dann war's das. Und dass man das halt immer weiß, also immer halt gut plant und immer großzügig plant, dass der Hund halt immer wieder seine Energie hat. Und dann sind halt so Kartoffeln sind auch noch ganz gut zum Zufüttern, was auch meine Hütte mal kochen kann. Also Salz ohne Salz, am besten Pellkartoffeln ohne Salz. Dann Nudeln sind super und Reis. Reis frisst er auch total gerne. Und das kann ja immer mal auf einer Hütte schnell mal gekocht werden, wenn es irgendwie mal sein sollte. Genau.
Ja. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn man halt auf Trockenfutter füttert. Wir barfen. Das ist natürlich bei einer Hüttenwanderung immer so eine Challenge. Wie machen wir das? Oder wir haben auch schon irgendwie eine Woche Kanutour in Schweden gemacht, in der Wildnis. Da ist man so, okay, barf. Ganz interessant. Es gibt Trockenbarf.
Das ist
auch,
ja cool.
Auch richtig cool. Kannst du einfach nur, dass das ist einfach schockgefrorenes oder schockgetrocknetes Barf, was man mit Wasser auflösen kann, und dann, also Barfen ist jetzt kein Hindernis, um halt eben so ein Abenteuer zu machen. Also ziemlich, das geht auch. Jetzt haben wir so viel über Planung und so weiter gesprochen und relativ wenig tatsächlich über die Wanderung selbst. Es ist ja natürlich 50 Tage jetzt in einen Podcast reinzupacken, ist natürlich sehr, sehr schwer. Dafür, das ist auch nicht der Sinn der Sache, dafür gibt es das Buch, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich habe es ja auch gelesen, sehr cool, erscheint auch erst in Zukunft. Wenn der Podcast veröffentlicht ist, dann sollte das hoffentlich schon da sein. Und es sind so viele Unterkünfte, so viele Highlights und Lowlights. Können wir vielleicht mal so ein paar davon mal so rauspicken, dass du uns mal erzählst, so was so bei dir so spontan jetzt vielleicht so hängen geblieben ist? Was sind so die schönsten Momente auf dieser Reise gewesen?
Ja, also gab natürlich wahnsinnig viele.
Eben, das ist ja unglaublich schwer.
Ja, das ist voll krass. Ja, aber halt, ich glaube, sind auch nicht unbedingt so ganz spezifische Situationen. Klar, die Situationen werde ich natürlich niemals vergessen, aber es ist eher so Gefühle in gewissen Momenten und Gedanken. Zum Beispiel, was halt so voll sich in mein Gehirn so reingebrannt hat, sind die Momente, wo ich realisiert habe, wie viel wir an einem Tag gelaufen sind, weil man den Ausgangspunkt noch gesehen hat. Das war zum Beispiel halt auch wieder Stubaier. Da habe ich jetzt viel darüber geredet, aber das war halt da das erste Mal, weil wir halt eben von der Innsbrucker Hütte zur Geschnitzer Tribolon Hütte gelaufen sind. Dann sind wir halt ins Tal runter und wieder hoch. Und auf der anderen, also auf der Geschnitzer Tribolon Hütte, habe ich halt die Innsbrucker Hütte gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie krass, was wir jetzt zurückgelegt haben. Und was wir halt einfach schaffen und wie cool das ist, halt einfach zu Fuß sowas zu machen und wie langsam und entschleunigend das auch mit dem Hund natürlich ist. Also dadurch, dass man sich auf ihn einstellen muss. Es ist einfach wahnsinnig schön, dieses Gefühl zu wissen, das haben wir einfach alleine geschafft. Also von hinten bis vorne alles alleine geplant und dann auch noch umgesetzt. Und dass dieser Hund halt das so durchgezogen hat und auch Spaß dabei hatte. Also er hat ja nicht gelitten. Er war jeden Morgen, stand er wieder bereit, auch mit hängendem Kopf und geschlossenen Augen stand er in der Tür. Aber er wusste, okay, es geht los, und dann sind wir losmarschiert. Und das hat ihm, er war immer wieder begeistert, auch von Dingen, die er neu entdeckt hat. Also halt, klar, das ist jetzt eine supermenschliche Perspektive. aber er war immer wieder aufgeregt, wenn er irgendwas Neues gesehen hat. Und natürlich, sein Jagdtrieb ist super praktisch, weil der treibt ihn ja an. Und dann gab es natürlich Milliarden von Tieren, die wir gesehen haben. Also vor allem Murmeltiere sind so seine großen Feinde, obwohl sie ja so süß sind. Aber Ralfi findet halt Murmeltiere schon sehr provokant, weil die auch immer quiet oder pfeifen, so in unmittelbarer Nähe. Und da dreht er voll am Rad. Also das triggert seinen Jagdtrieb. Und dann riecht er Gämsen und was auch immer. Ich meine, wer weiß, das ist ja das Spannende. Ich meine, ich laufe den Weg entlang und bin ja auch sehr offen, weil ich auch Gefahren halt wittern will oder sehen will und halt Gefahrensituationen wegen Hund und so, was weiß ich, irgendwie eine schwierige Passage, was Abschüssiges und so. Ich habe immer meine Augen auch offen. Aber der Hund hat ja, ich meine, er hat ja den Geruchssinn und den viel krasseren Gehörsinn. Und was der noch alles wahrnimmt, das ist so unglaublich faszinierend, dass er auch einfach unseren richtigen Weg auch gefunden hat. Also halt richtige Abzweige. Also richtig in dem Sinne, dass halt davor schon andere Menschen gelaufen sind. Und er hat das dann so verknüpft. Okay, ist die Person, die ich jetzt schon seit 5 Stunden in der Nase habe, ist jetzt hier rechts abgebogen. Jetzt gehen wir da auch mal rechts lang. Und so haben wir auch oft gemeinsam navigiert, was total witzig ist. Also und dann hatte ich auch oft so das Gefühl, oh krass, hier ist er jetzt gerade besonders aufgeregt, irgendwie in so einem Waldstück. War nicht vielleicht hier irgendwann mal ein Bär oder so? Also ich meine, solche Gedanken hatte ich dann auch. Und er weiß es und ich habe keine Ahnung. Und ja, und das ist halt sehr faszinierend zu sehen, wie verschieden auch Hund und Mensch einfach unterwegs sind und die Umgebung wahrnehmen. Und dann halt, was halt auch immer wunderschön war, super plakativ, aber halt, es ist halt einfach krass, Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die wir gesehen haben. Und Ralfi liebt es halt auch, einfach neben mir zu sitzen. Also ich setze mich halt dann hin, schaue mir den Sonnenuntergang an, er setzt sich neben mich und schaut auch in die Richtung, aber natürlich, er wird jetzt nicht sagen, ach, ist das schön. Er wird sagen, oh, da ist eine Gams, dort ist was auch immer ein Fuchs und da ist vielleicht noch ein Murmeltier, was sich gerade schlafen legt oder so. Und so sitzen wir da halt nebeneinander. Da habe ich auch ein wunderschönes Bild, was halt so in meinem Herzen so eingebrannt ist. Wir sitzen da so vor neben der Regensburger Hütte in Puetz-Geisler und schauen einfach auf eine wunderschöne Berggruppe, die halt rot angeleuchtet ist vom Sonnenuntergang, so dieses Dolomitenglühen sozusagen. Und wir sitzen da und gucken uns das an und der Moment ist so verbindend, obwohl wir was anderes empfinden und vielleicht auch auf eine andere Art empfinden, aber trotzdem ist es was so Gemeinsames, Gemeinschaftliches. Genau so, solche Momente sind es einfach. Und was auch noch super krass toll ist, das kann ich auch jedem Menschen nur empfehlen, das als solches auch wahrzunehmen, einfach Pässe. Pässe sind das Coolste überhaupt bei Wanderungen, weil man muss sich, also wir sind viele Pässe überquert. Das ist bei Alpenüberquerungen ja ganz logisch. Also man muss ja irgendwo hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch, weil das ja immer wieder halt Gebirgszüge sind, die wir überqueren. Und dann läuft man halt so einen Pass hoch, total abgekämpft. Das ist meistens super anstrengend, weil es auch steil ist. Und man weiß aber auch nicht, was einen auf der anderen Seite erwartet und ist halt so super aufgeregt. Und dann kommt man oben an, ist super glücklich und sieht dann wieder das nächste Panorama. Und das ist einfach wunderschön. Es war in den Dolomiten krass, es war eigentlich überall total toll. Einfach immer wieder was Neues zu entdecken, mit jedem Schritt sowieso und dann mit jeder Überquerung. Und ja, und dann gemeinsam das zu erleben. Ja, das sind ja krasse, tolle, super coole Sachen.
Ja, das glaube ich. Du bist ja auch, du hast ja auch deine Smartwatch immer dabei gehabt und hast ja immer alles getrackt und auch die ganzen Kilometer und Kalorien und so. Und ich finde das immer ziemlich cool, im Nachhinein zu sehen, was man tatsächlich geschafft hat. Also du hast ja vorhin gesagt, ne, Innsbrucker Hütte oder so, wo ihr das Tal runter und wieder hoch und habt ihr zurückgeschaut und habt gesehen, wow, das haben wir heute alles gemacht. Also das ist wirklich eine richtige Leistung. Und man sieht dann, wenn man das Buch auch so liest, du hast halt über jeden Tag, vor jedem Kapitel oder jede Tagesetappe steht ja, wie viel ihr gelaufen seid und wie viel Grad es waren und so. Und dann denkt man sich ja erstmal, oder ich denke, dass man sich das vielleicht so denkt, halt als Laie, naja, das sind ja jetzt nur 13 Kilometer, die der gelaufen ist. Also pff, ist ja gar nichts. So, wenn man dann hinschaut, so 13 Kilometer und irgendwie 2000 Höhenmeter hoch und irgendwie 1000 runter, dann denkst du so, oh, okay, das ist auch schon ordentlich. Und wenn man das alles auf 50 Tage anreiht, dann kommt man halt auf eine krasse, krasse Distanz. Und wenn man sich das auf einer Karte anschaut, dann weiß man auch so, wow, da habe ich jetzt echt was Geniales erlebt. Wie hat sich das angefühlt? Also vor allem, so die letzten Tage, wenn du dein Ziel immer näher kommst, und du weißt so langsam, jetzt ist es vorbei. Da kenne ich zwei verschiedene Reaktionen von Menschen, die hier im Podcast oft dabei sind. Und bei mir ist es auch, man kommt immer auf die Tour drauf an. Entweder ich freue mich, dass die vorbei ist. Drei Reaktionen. Ich freue mich, dass sie vorbei ist. Ich bin traurig, dass sie vorbei ist. Oder es ist so eine Mischreaktion aus beidem, wo ich halt immer so am Schwanken bin. So einerseits bin ich froh und andererseits bin ich irgendwie, finde ich es irgendwie schade. Wie waren so die letzten Tage gefühlsmäßig, dann nach Verona anzukommen?
Ja, das ist also gute Frage auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall total, also total befreiend oder total gut anzukommen und zu wissen, wir haben es geschafft. Es war ein relativ euphorischer Moment, aber ich glaube, ich hatte meinen Abschied eben schon früher, also von der Alpenüberquerung, weil wir sind ja dann eben durchs Trentino und dann sind wir zum Gardasee und das war alles auch noch atemberaubend. Da haben wir auch noch auf einer Hütte geschlafen und dann sind wir halt am Gardasee oben entlang gewandert und dann kamen halt so die Massen. Es war halt leider, oh Gott, das habe ich halt, dann ist mir erst später klar geworden, weil man vergisst ja auch die Zeit, also halt Daten oder so. Ich wusste nicht, ob Montag, Dienstag oder sonst was ist. Und ich wusste auch nicht, dass an diesem Tag der 3. Oktober war. Und dann war halt am Gardasee, war halt die Hölle los, weil das ja eben dieser Feiertag ist. Und dann sind wir halt Richtung Monte Baldo, also zur Richtung Bergstation gewandert. Und dann waren halt so viele Leute dort, so viele Leute. Und dann wollte ich mir da eine Cola kaufen, weil ich halt irgendwie kaputt war, in so einem kleinen Bergrestaurant und dann wollte der Typ halt irgendwie 5 Euro haben für eine Cola, für eine kleine und dann habe ich halt gesagt, hakt's noch? Ich meine, ihr könnt hier alles mit der Bahn hochfahren und also wirklich, es ist ja wirklich alles super nah einfach an der Stadt und dann habe ich mir gedacht, ey, ich bin jetzt irgendwie wir sind knapp 50 Tage über die Alpen gewandert, nie hat eine Cola 5 Euro gekostet und es war teilweise super abgelegen, da hätte ich auch 5 Euro liebend gerne gezahlt und ich habe mich halt einfach so irgendwie nicht mehr gut gefühlt. Das war für mich so richtige Touristenfalle. Und dann habe ich die Cola natürlich auch nicht gekauft. Und dann war leider an dem Tag auch Gewitter angesagt. Und wir wollten eigentlich halt dann oben am Grat noch weiter entlang laufen, halt wirklich zu Monte Baldo und so. Und ich hatte dann Angst, weil das war auch wieder recht anspruchsvolles Gelände. Und dann habe ich mich entschieden, unten am See weiterzugehen. Und dann sind wir mit der Bahn runtergefahren. Also doch, ich bin Bahn gefahren. Ich glaube zweimal. Dieses eine Mal und dann, weil ich vorhin gesagt habe, wir sind Bahn nicht gefahren, aber da sind wir Bahn gefahren und in Innsbruck, weil wegen des Gewitters oder wegen dieses Unwetters, genau. Und da sind wir halt runtergefahren und dann in Malcesine, also wir sind nach Malcesine runter am See. Oh Gott, da war die Hölle los. Das war die Hölle und wir sind völlig durchgedreht. Also ich und Ralfi, dem hat das auch nicht gefallen. So viele Eindrücke, so viele Menschen und so wirklich halt diese, wie man sich's halt so ein bisschen vorstellt, irgendwie dieser deutsche Vita-Traum der Deutschen und so, der wurde da ausgelebt und da bin ich, das war für mich so ein bisschen so der Abschied vom Ganzen, weil ich wusste, okay, es kann ja nicht mehr so viel kommen, weil jetzt bin ich in der Zivilisation zurück und genau, das war so ein bisschen der Abschied.
Das ist halt natürlich ein bisschen schade, ne? Nach so vielen, ja. nach so vielen krassen Highlights dann quasi so zu enden. Ja. Hat das einen Fadenbeigeschmack für dich jetzt gehabt oder ist das halt für dich völlig okay gewesen, weil also bei mir ist es zum Beispiel so, dass in Anführungsstrichen negative Erlebnisse im Nachhinein völlig verschwinden. Sie verschwimmen irgendwann und irgendwann verschwinden sie und übrig bleibt nur noch diese Euphorie, dieses Gefühl der Freiheit und des Erlebten. Wie ist das für dich?
Ja, klar, total. Ich meine, es war in dem Moment blöd. Natürlich ist man ja auch über die Zeit, wird man immer kaputter. Also ich glaube, irgendwann regeneriert man dann auch irgendwie nicht mehr so 100%. Ich glaube, wenn, dann braucht man mal eine Woche oder so Pause. Mhm. Und dann war ich halt einfach nur kaputt und so. Und dann diese Reizüberflutung und dann war ich halt einfach auch mal traurig. Also da habe ich wahrscheinlich auch ein paar Tränen verdrückt, weil mich das irgendwie so angestrengt hat. Aber ich hatte danach noch einen wunderschönen Moment, den man im Buch nachlesen kann. Das war der emotionalste Moment wahrscheinlich auf der ganzen Alpenüberquerung. Das war so 2 Tage vor Verona. Und dann haben wir den Rest so abgespult, ehrlich gesagt. Und dann waren wir in Verona Und ich war so total kulturbanausig und habe mir dann auch nichts angesehen, weil ich einfach nur nach Hause wollte. Und genau. Und da haben wir unsere Fotos gemacht vor der Arena. Es war eine super schöne Stimmung. Also ich muss sagen, Verona, ich war noch nie dort und ich bin nicht so der Stadtmensch, aber ich habe mich da echt wohl gefühlt. Es war eine sehr entspannte, angenehme Stimmung, obwohl viele Touristen unterwegs waren. Genau. Und natürlich, also für mich ist diese Alpenüberquerung mit Ralfi einfach eines der schönsten Abenteuer, die ich jemals erlebt habe. Und natürlich gehören auch mal so kleinere Lowlights sozusagen halt einfach dazu. Und natürlich hatte ich auch mal Phasen, in denen ich nicht so motiviert war. Kann man alles im Buch nachlesen. Aber natürlich die Summe war das Größte und Schönste überhaupt. Ja.
Ja, und die Summe dessen, hast du gerade gesagt, also ist im Buch drin. Und das, ich finde es halt ganz cool, weil ich habe es ja gelesen. Und obwohl ich ja auch sehr, sehr viele solcher Bücher lese, aber du und die Tage immer relativ ähnlich sind. Ne? Also so im Großen und Ganzen ist Aufstehen, Laufen, entweder bergauf oder bergunter, dann wieder zurück und dann wieder irgendwo ankommen, einkehren. Und das ist so quasi das Hamsterrad oder täglich grüßt das Murmeltier. Und trotzdem schaffst du es, wirklich jeden Tag super detailliert aufzuschreiben und diese kleinen Geschichten zu erzählen. Und das finde ich total klasse. Das ist das, was das Buch so besonders macht und was du so besonders gemacht hast. Deswegen kann ich es wirklich sehr, sehr empfehlen. Und es macht Lust darauf. Danke. Also wenn der Podcast jetzt keine Lust auf eine Hüttenwanderung mit Hund macht, dann macht das Buch auf jeden Fall Lust darauf. Denn ich habe auch schon Hüttenwanderungen mit Hund gemacht und ich weiß, wie geil das ist und dass es geht. Und ich glaube, dass es halt eben eine ganz neue Welt für viele Leute gerade eröffnet hat. Und ich hoffe, dass wir es noch irgendwie in dieser Sommersaison schaffen, ganz viele Leute daraus zu bringen. Und vor allem, was ich aber auch sehr, sehr cool finde, ist, dass du es halt eben alleine als Frau gemacht hast und dass man halt eben, wie ist dir das ergangen? Also man muss ja auch immer darüber sprechen, ist das sicher? Hast du dich immer sicher gefühlt oder gibt es auch Momente, wo du gesagt hast, irgendwie war das jetzt nicht so ganz so cool?
Also darüber habe ich mir halt viele Gedanken gemacht, wie ich das so empfunden habe. Und ehrlich gesagt hatte ich keine Angst. Also ich hatte also keine Angst quasi vor anderen Menschen. Ich nehme auch so die Alpen so als Safe Space wahr, schon immer. Aber natürlich gibt es da auch für Frauen immer noch so Fallstricke. Also da geht es jetzt vielleicht nicht unbedingt darum, dass man angegriffen wird, sondern dass man vielleicht nicht wirklich für voll genommen wird als Frau mit seinen Leistungen, mit seinen Plänen und Vorhaben und so. Darüber schreibe ich auch viel als Journalistin, also über das Thema Sexismus ist echt ein großes Thema, Gleichberechtigung, Diskriminierung, nicht nur von Frauen, eigentlich auch natürlich auch von queeren Menschen, aber auch von Männern, die einfach jetzt nicht so diesem Heldenbild entsprechen wollen, die einfach nur normal in die Berge gehen wollen, ohne da den großen Helden markieren zu müssen. Da habe ich jetzt gerade wieder einen Text fertig geschrieben, dass es im Grunde ja darum geht, dass jeder Spaß hat, dass jeder sich seine eigenen kleinen Abenteuer aussucht, seine eigenen Ziele, natürlich respektvoll ist mit der Natur, mit anderen Menschen, Sicherheitsaspekte immer im Hinterkopf behält, aber einfach vor allem auch andere Menschen einfach sein lässt. Und das passiert halt oft nicht so ganz. Das vor allem, weil ich ja selber eine Frau bin, kann ich natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, dass man da schon immer mal wieder blöde Sprüche hört und ja, und du willst jetzt diesen Berg machen und wo ist denn dein Bergführer? So halt, auf diese Art und Weise. Also super unterschwellig. Also so unterschwellig ist es eigentlich gar nicht, aber es wird immer noch sehr als unterschwellig abgetan und dass, wenn man sich aufregt, wird man dann immer gleich so ein bisschen als hysterisch so abgestempelt. Aber ich finde, dass man da immer noch voll reingehen muss und dass es halt einfach darum geht, dass mehr Respekt einfach waltet und dass Frauen genauso krasse Sachen machen können wie Männer, ohne Frage. Beim Klettern, also ich schreibe auch viel über Klettern, Sportklettern, aber auch Big Wall Klettern, also alle Kletterspielarten, und da haben die Frauen so krass nachgezogen und die sind auf einer Augenhöhe mit den Männern. Also da kannst du kaum noch Unterschiede feststellen, was die Leistung angeht. Beim Extrembergsteigen, sage ich mal, also halt wirklich, wo es um Erstbesteigungen geht, auch in höheren Gebirgen, Da sind die Frauen noch ein bisschen im Aufholen, aber da gibt es super gute Ausbildungsprogramme bei den Alpenvereinen. Genau, und das ist halt unglaublich, was da passiert. Und deswegen würde ich sagen, ich habe mich auf jeden Fall sicher gefühlt in dem Sinne, dass ich jetzt keine unguten Situationen hatte, dass mich jemand angegriffen hätte oder so. Aber ich will das jetzt nicht so beschönigen, dass das Unterschwellige nicht trotzdem immer noch mitschwingt. Zum Beispiel, ich meine, das ist so ein Mini-Beispiel und das ist natürlich auch meine Interpretation der Situation. Aber im Latte Mar war es, nee, das war noch sogar im Rosengarten, da war es schon auch ziemlich anspruchsvoll und ich hatte mir die Route sehr genau angesehen und ich wusste, dass mal so ein bisschen seilversicherte Stellen kommen. Ich habe das nicht als als Klettersteig oder so abgespeichert. Aber andere haben das anscheinend so interpretiert und dann kamen mir immer mal wieder Leute entgegen, also nicht viele, ich glaube zwei Gruppen waren das. Ach, und das willst du jetzt alleine mit Hund machen? Und ich habe mir so gedacht, wir schaffen das schon, wir haben schon viel geschafft und wenn nicht, dann drehen wir halt um. Also das ist ja auch kein Problem. Und im Nachhinein hatte ich dann schon so das Gefühl, hätten sie das auch einen Mann gefragt, der mit alleine mit seinem Hund da ankommt? Also ja, das, also solche Situationen. Und genau, und natürlich, ich muss zugeben, ich hatte eine Angst vor Bären. Das ist halt die Angst, die ich wirklich hatte. Ich hatte sonst keine Angst, aber das hat mich halt im Trentino halt dann begleitet, weil es da ja auch Vorfälle gab und weil es da eine, also so wie ich das jetzt wahrnehme, einfach eine falsche Sozialisierung von Wildtieren gab, also von diesen Bären, dadurch, dass halt Hotelbesitzer die angefüttert haben und so. Und ja, es ist, gibt einfach eine Problematik mit Bären im Trentino, auch weil der Raum so klein ist. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, das sind keine so typischen Wildtiere, die sich einfach trollen, wenn sie einen Menschen hören oder so, sondern das sind vielleicht Tiere, die dann doch mal die Nähe suchen. Und ich hatte einfach tierische Angst. Also zwei Tage waren Hölle für mich. Da war ich froh, dass ich einen Ralf dabei hatte, weil er hat mich dann voll motiviert und ist durchgezogen. Und ich habe mich dann einfach an ihm orientiert und habe versucht, meine Angst irgendwie zu regulieren. Weil wir sind da auch durch so Bergwälder und dann waren da Höhlen und so und boah, das habe ich auch geweint vor Angst. Obwohl das natürlich irrational ist, aber das ist so eine Urangst, die wahrscheinlich in allen von uns irgendwie noch drinsteckt. Aber das war wiederum natürlich auch eine coole Erfahrung. Wann ist man schon mal mit Urängsten konfrontiert? Also mit so sehr, wie soll ich sagen, es ist ja natürlich super rational, aber trotzdem kann ja was passieren. Die Möglichkeit besteht. Und von einem Bären angefallen zu werden, ist schon krass. Die Vorstellung. Genau.
Also, aber das ist durchgezogen.
Ja, ich habe es durchgezogen. Oder wir, also Ralfi hat es durchgezogen und ich habe mich an ihm dann orientiert, muss ich sagen. Das ist wirklich so gewesen. Das war cool.
Ja. Ja, aber ich meine, es ist cool. Man muss sich auch ab und zu mal seinen Ängsten stellen, denn ich finde, dann lebt man erst richtig. Ja. Wenn man halt selbst gesetzte Grenzen überschreitet, ohne sich in Gefahr zu bringen.
Genau.
Das ist natürlich mal ganz wichtig. Ja. Aber wenn man halt, ich finde, und Angst ist das, was uns halt tatsächlich am Leben hält, aber halt auch zeigt, dass wir leben.
Ja, sehr gut, ja, richtig.
Aber ich finde es total klasse. Also ich finde es richtig cool. Also erstmal auch nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du das halt gemacht hast und durchgezogen hast oder ihr es durchgezogen habt. Und dass du halt auch dieses tolle Buch geschrieben hast. Also ich meine, ich weiß, als selber Buchautor weiß ich ja, was für ein Aufwand das ist und wie viel Fleiß da drin steckt. Und auch immer so diese Frage, ist das gut? Lesen das die Leute? Können die Leute das lesen? Man ist ja immer so in seinem eigenen Tunnel. Man hat ja so einen Tunnelblick, weil man es ja selber erlebt hat. Und ich kann dir sagen, es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Es ist gut. Und ich kann es empfehlen. Ich hoffe, dass ganz viele es kaufen. Wir haben auf jeden Fall das Buch verlinkt und ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Und vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Danke für deine tollen Fragen und dein Interesse.
Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir für die Zukunft, also für die Zukunft in Garmisch, in diesem ganz, ganz tollen Ort. Ich vermisse ihn sehr. Ich lebe ja jetzt hier in Norddeutschland. Wünsche ich dir alles Gute und auch für die zukünftigen Abenteuer mit Ralfi.
Danke. Dir auch alles Gute.
Bis dann. Tschüss.